Auch ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu diesem ersten Abend in der Reihe der Hofacker Abendbibelschule hier im Primus Tuberhaus, Derendingen im Winter 2016. Das Thema, das wir uns vorgenommen haben, Muslime verstehen, Jesus verständlich machen, will da hineinführen, dass wir sowohl unseren eigenen Glauben so begreifen, dass wir ihn Muslimen gegenüber klar und verständlich präsentieren können, als auch verstehen, wie der Muslim tickt, wie er denkt, mit welchen Denkvoraussetzungen er in ein Gespräch hineinkommt. Und unter diesem Oberthema Muslime verstehen, Jesus verständlich machen, geht es heute Abend um Jesus und Mohammed. Ich habe mich ein bisschen hinreißen lassen mit dieser Überschrift, klingt ein bisschen reißerisch. Mohammed kontra Jesus, Kampf der Titanen, Fragezeichen, was Jesus von Mohammed unterscheidet. Um den Kampf der Titanen geht es natürlich nicht, schon deswegen nicht, weil weder Jesus noch Mohammed eine mythische Figur ist. Beide gehören zu den attestierten geschichtlichen Personen der Weltgeschichte. Und beide haben eine Wirkungsgeschichte, die sondergleichen ist, gehabt. Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung gehört entweder dem Islam oder dem Christentum an. Etwa 25% Muslime, 25% Christen, und dann haben wir Indien und China noch dazu mit den 2 Milliarden dort und ein paar andere Randerscheinungen weltweit. Aber Jesus und Mohammed haben es geschafft, wenn man so will, jeweils ein Viertel der Weltbevölkerung hinter sich zu scharen. Titanen in einem übertragenen Sinne also vielleicht doch, aber keine mythischen Figuren. Wir wollen heute Abend beginnen mit den geschichtlichen Eckdaten, die uns beschäftigen im Blick auf beide Personen und deren Wirkungsgeschichte. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich eine Vorbemerkung machen. Was Jesus von Mohammed unterscheidet, das ist unheimlich viel und das werden wir unmöglich erschöpfend an diesem Abend alles behandeln können. Aber einige Streiflichter können wir machen. Mohammed ist für die Muslime nur ein Mensch. Ein Mensch genauso wie sie auch. Ein Mensch, der gestorben ist und am jüngsten Tag darauf hofft, dass er zum ewigen Leben erweckt wird und in das Paradies genommen wird. Aber weder Mohammed noch irgendein Moslem auf der Welt ist sich dessen sicher. Und deswegen wird bei jedem Dua-Gebet, das nach den Vorgaben des historisch gewordenen Islam verrichtet wird, wird jedes Dua-Gebet auch damit abgeschlossen, dass für das Heil Mohammeds gebetet wird. Mohammed ist ein Mensch. In diesem Sinne ein Mensch wie jeder von uns. Nach den Vorstellungen des Islam ein Mensch, der dessen Heil sich nicht sicher sein kann. Aber wenn irgendein Mensch Hoffnung darauf hat, dann muss es doch Mohammed sein, wenn die ganze Schar der Muslime rund um die Welt täglich 100 Millionenfach für sein Heil und seine Erlösung beten. Trotz allem, was nachher zu sagen sein wird über den Propheten der Muslime, über Mohammed, über seine Menschlichkeit, über seine Fehler und seine Sündhaftigkeit. Das sind alles Attribute, die alle Muslime gerne einräumen, hat Mohammed als der Gesandte Gottes eine besondere Stellung im Islam. Eine Stellung, die, wenn überhaupt, nur wenig nach Allah und dem Koran steht. Wie kann das sein? Ein Mensch, wie du und ich, der aber fast genauso wichtig ist im Glauben, für den Glauben, wie Gott selbst und der Koran. Das wollen wir heute Abend erkunden. Aber weil es so ist, wird die Lästerung bzw. die Beleidigung Mohammeds oder jede nachträgliche, irgendwelche degradierende Aussage über Mohammed wird der Gotteslästerung oder der Beleidigung des Korans im Islam gleichgestellt. Vielleicht ging es auch Ihnen so, als der Streit um die Mohammed-Karikaturen in der Welt entbrannte, dass Sie sich gefragt haben, wie können so viele hunderte Millionen von Menschen rund um der Welt sich über so ein paar Zeichnungen so tierisch aufregen, dass sie auf die Straßen gegangen sind, dass sie Botschaften abgefackelt haben, dass Menschen zu Tode gekommen sind. Wir können das nur verstehen, wenn wir begreifen, die Stellung Mohammeds, auch wenn er nur ein Mensch ist, ist aus bestimmten Gründen der Logik des Islam, ist diese Person von einer Schlüsselbedeutung für jeden Muslim und jede Form des Islam. Und zwar hängt es daran, an dem Offenbarungsbegriff des Islam. Allah ist der, der sich offenbart. Er offenbart sich in der Offenbarung im Koran. Aber es gibt nur einen Mittler dieser Offenbarung zwischen Allah und der Menschheit, und das ist der Mensch Mohammed. Darum ist seine Stellung im Islam so kolossal wichtig. Wenn wir die Bibel uns anschauen, dann gab es eine Menge von Propheten. Viele von ihnen haben nicht einmal ein Schrifttum hinterlassen aus dem Alten Testament. Ein Micha ben Imla etwa hat gewirkt am Hofe des Königs Ahas, aber es wird von ihm berichtet, aber es ist kein Schrifttum hinterblieben von ihm. Aber eine Vielzahl von Menschen haben Gottes Willen in der Bibel den Menschen bekundet, und das ist gesammelt worden und zu einer ganzen Bibliothek geworden von 66 Büchern. Teilweise von großem Umfang. Der Koran ist in 22 Jahren, nein, das stimmt nicht ganz, in etwa, ja, doch in 22 Jahren ist der Koran formuliert und überliefert worden der Menschheit durch einen einzigen Menschen. Kein anderer Mensch hat daran mitgewirkt. Und darum ist Mohammed von so zentraler Bedeutung für den Islam. Wenn man an Mohammed kratzt, dann kratzt man an der Offenbarung des Islam. Das ist auch der Grund dahinter, warum damals der Ayatollah Khomeini beim Erscheinen von dem literarischen Werk von Salman Rushdie, die satanischen Verse, so vehement reagiert hatte mit der Frage der satanischen Verse, dass Mohammed sich einmal geirrt hat darin, was er überliefern sollte, und er hat angeblich den Teufel für den Erzengel Gabriel, also arabisch Jibril, gehalten. Und wenn er einmal hinters Licht geführt werden konnte bei Offenbarungsvorgang, wer weiß, ob es nicht ein anderes oder mehrere Male gewesen ist. Und das war der Grund. Man darf die Gestalt Mohammeds nicht anpacken. Das ist auch der Grund, warum der Islam-Professor Sven Kalisch in Münster seines Amtes los war, als er die Historizität Mohammeds anfing zu bezweifeln und zu fragen, ob das auch wirklich auf Mohammed seiner Miste gewachsen ist, sozusagen, was im Koran uns berichtet wird. Das als Vorbemerkung. Mohammed ist sehr wichtig. Er wird deswegen als quasi Christus verehrt von vielen Muslimen. Sein Geburtstag wird in vielen islamischen Ländern der Welt gefeiert, wie Weihnachten, Milad an-Nabi heißt das Fest. Ganz konservative, traditionalistische, wahhabitische, salafistische Muslime, die sagen, nee, nur die allerursprünglichste Form des Islam darf heute noch gelebt werden. Die sagen, das ist ketzerisch, das ist den Christen abgeguckt. Man soll nicht den Geburtstag Mohammeds feiern, denn er ist ein Mensch wie wir. Aber in der breiten Masse des Volkes nimmt Mohammed diese Position an. Und für unser Thema heute Abend, und deswegen so ausführlich, ist das ungeheuer wichtig zu begreifen. Wenn wir mit Muslimen über ihren Glauben reden, dann müssen wir wissen, wie das Leben Mohammeds war und was sein Dienst ausgemacht hat und was für Dinge in seinem Leben uns Fragezeichen aufwerfen. Aber wir sollten niemals die Person Mohammeds angreifen im Gespräch mit einem Muslim. Das kann nur zu einer tiefen Kränkung führen und zu dem Gefühl, dass wir ihren ganzen Glauben, ihr ganzes Glaubensgebilde gering schätzen. Also, wenn wir mit Muslimen über den Glauben reden, dann lieber über Jesus reden, von dem wir wissen, und Mohammed stehen lassen. Muslime selber kommen ins Fragen mit der Zeit, aber das ist nicht unsere Aufgabe, den Propheten des Islam in einem schlechten Licht erscheinen zu lassen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben es vorhin bei den einleitenden Worten von Pfarrer Schweitzer gehört, auch wie Christus eine ganz andere Art hat, und das sollte auch unsere Art sein im Umgang mit anderen. Und jetzt zu den geschichtlichen Eckdaten. Die Geburt und Kindheitsgeschichten Jesu kennen wir ja, wie er quasi auf der Reise in der Fremde geboren wurde und wie sein junges Leben in Gefahr geraten ist, als Herodes ihn umbringen lassen wollte, wie die Familie nach Ägypten ausgewichen ist und erst nach dem Tode Herodes sich zurückwagen konnte und eventuell dann in Nazareth in Galiläa sich niedergelassen hat. Unsere Zeitrechnung als Christen geht interessanterweise von der Geburt Jesu aus. Warum ist das so? Warum gehen wir nicht von dem Datum der Kreuzigung aus, wo er für uns die Erlösung gewirkt hat. Oder von der Auferstehung aus, wo das neue Reich Gottes anbricht. Warum geht unsere Zeitrechnung nach christlichem Verständnis von seiner Geburt aus? Auch wenn wir vielleicht ein paar Jahre daneben liegen, aus Gründen der Menschlichkeit. Wir Christen verstehen den Anbruch der neuen Zeit von dem Zeitpunkt an, an dem Gott zu uns Menschen als Mensch kommt. Wo er hineinbricht in unsere Weltwirklichkeit. Wo Gott, wie es im Predigtext vom letzten Sonntag heißt, die Dimensionen, die sieben Sphären der Himmel durchschreitet, um zu uns in unsere Existenz zu kommen. Und hier ankommt, da bricht das neue Zeitalter an. Und darum rechnen wir die neue Zeit von der Geburt Jesu Christi an. Die Muslime verstehen den Anbruch der neuen Zeit von dem Zeitpunkt an, wo der Islam die gestaltgebende politische Macht an einem Ort wird, nämlich in Yathrib oder Medinat an-Nabi, wir kennen den Ort als Medina heute, und wo diese neue politische Macht, wo auch das ganze politische, gesellschaftliche Leben der Herrschaft Allahs unterworfen wird, wo dieses beginnt, sich auszubreiten in dieser Welt. Da beginnt für das islamische Verständnis die neue Zeit, wo die gesellschaftlichen, politischen Gefügen in unserer Welt ein neues Paradigma bekommen, dass das alles Allah, dem alleinigen, wahren Gott, unterworfen ist. Aber blicken wir trotzdem noch auf ein paar interessante Dinge der Geburt des Propheten des Islam betreffend. Er wurde im Jahr des Elefanten geboren und die Hadithe, das sind die Traditionen der ersten Generationen der Muslime, berichten, dass er an einem Montag im Jahr des Elefanten geboren, als 12 Nächte des Monats Rabia al-Awwal verflossen waren. Dort heißt es, Hassan ibn Thabit berichtet, ich war ein Knabe von 7 oder 8 Jahren und verstand recht gut, was ich hörte, als ein Jude von einem Gebäude in Yathrib, das ist Medina, aus seine Volksgenossen zusammenrief. Als sie sich bei ihm versammelten, sagte er, heute Nacht ist der Stern aufgegangen, an dem Ahmad geboren worden ist. Ahmad, das heißt der Hochgelobte, dieser Name stammt vom gleichen Wortstamm wie Muhammad, das ist ein Passivpartizip, also der Gelobte. Und hier Ahmad, die Steigerung, der Hochgelobte, Ahmad wird aufgrund von Sure 61,6 als der Name des im Evangelium verheißenen Parakleten verstanden. Und deswegen, wenn wir mit Muslimen über Mohammed und Jesus reden, dann müssen wir wissen, dass die Muslime davon ausgehen, dass Jesus den Mohammed verheißen hat, wo er den Parakleten, den Tröster, verheißen hat. Und dass das bestätigt wird durch das Zeugnis der Juden, die in Medina gelebt haben, zur Zeit Mohammeds. Es wäre zu involviert, um das zu erklären, wie das im Griechischen eine gewisse Begründung haben könnte, wenn man der Logik der Muslime folgt, die sagen, es ist ein Buchstabe, die zwei Buchstaben werden gleich ausgesprochen, aber anders geschrieben, und die Christen hätten für die richtige Aussprache den falschen Buchstaben geschrieben, und deswegen heißt es nicht der Paraklet, der Tröster, sondern der Parakletos, das ist der, vor dem man sich verneigt, also der Hochgelobte und in dem Sinne Ahmed. Sie werden in YouTube-Videos von Muslim-Evangelisten und vielleicht auch in persönlichen Gesprächen dieses Argument immer wieder hören. Jesus hat Mohammed verheißen, aber die Christen haben Mohammed abgelehnt, also haben sie Jesus abgelehnt und deswegen sind sie keine wahren Christen mehr. Sie folgen nicht dem wahren Willen Jesu Christi. Dass das mit dem Heiligen Geist etwas ganz anders ist, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Wie bei Jesus die Gefährdung des Christkinds und die Flucht nach Ägypten eine Rolle gespielt haben, wird von Mohammed in seiner Biografie von Ibn Hisham berichtet, dass sein Vater schon nach wenigen Monaten nach seiner Geburt gestorben ist, dass eine Beduinenamme ihn gesäugt hat, dass die Mutter starb, als er 6 Jahre alt war, dass er zu seinem Großvater Abdallah gekommen ist, dass der aber auch nach kürzester Zeit das Zeitliche gesegnet hat und er schließlich in die Obhut seines Onkels Abu Talib kam. Abu Talib ist der Vater Alis, der die Tochter der Lieblingsfrau Mohammeds, die Fatima, dann geehelicht hat und zum Ahnvater der Schiiten erkoren wurde. Diese Gefährdung der Kindheit Mohammeds wird gern auch im Vergleich zu der Kindheit Jesu gesehen, eine Parallele. Die Weisen aus dem Morgenland, die das Christuskind, dem Christuskind huldigen, da wird erzählt in der islamischen Tradition, dass der Negus, der König von Aksum, also Abessinien, einem christlichen Reich zu der Zeit im heutigen Äthiopien, als er einen Streifzug nach Arabien machte und auf seinem Elefanten nach Mekka kam, da soll sein Elefant vor dem Mohammed-Kind einen Kniefall gemacht haben. Ähnlich wie die 3 Könige aus dem Osten, die 3 Weisen, dem Christuskind gehuldigt haben, so soll auch der Negus, ein christlicher Regent, dem Propheten, dem künftigen Propheten des Islam, gehuldigt haben. Es werden im Koran auch die Kindheitswunder der Pseudo-Evangelien berichtet, dass Jesus als Kind aus Ton Vögel gemacht hätte, sie angeblasen hätte und sie wären lebendig geworden und davongeflogen. Solche Wunder werden von Mohammed nicht berichtet. Es wird überhaupt nicht von Wundern berichtet, die Mohammed selbst vollzogen haben sollte. Aber eine sehr bedeutende Sache wird in der Biografie Mohammeds und in der Hadith-Literatur weitergegeben, nämlich die Reinwaschung von Mohammeds Herzen. In der Biografie Mohammeds heißt es am Ende des 2. Bandes, einige Gefährten des Gesandten Allahs hatten ihn einst gebeten, ihnen Auskunft über sich selbst zu geben. Daraufhin habe er gesagt, ich bin der, dem zu glauben mein Vater Ibrahim geboten hat und derjenige, der von Isa, das ist Jesus, vorhergesagt worden ist. Wieder dieser Hinweis, er sei der Tröster bzw. der Ahmed. Meine Mutter hat, als sie schwanger wurde, ein Licht gesehen, das von ihr ausstrahlte und selbst die fernen Schlösser Syriens beleuchtete. Das wird am Anfang des 1. Bandes etwas ausführlicher traktiert, wo es darum geht, wer wird denn nun den Samen empfangen, der durch die Empfängnis dann zu Embryo des Mohammed wird. Dieses Licht habe sie gesehen, das über 1000 Kilometer gestrahlt haben müsste, wenn es bis in die befestigten Städte Syriens hineingereicht haben soll. Es heißt weiter, ich bin unter den Banu Sa'd im Bakr gesäugt worden. Ein Beduinenstamm ist das. Als ich einmal mit meinem Bruder hinter unserem Haus das Vieh hütete, kamen zwei weiß gekleidete Männer auf uns zu. Sie hatten eine goldene Waschschüssel bei sich, die mit Schnee gefüllt war. Sie ergriffen mich und spalteten meine Brust. Dann nahmen sie das Herz heraus, spalteten es ebenfalls und entnahmen ihm einen schwarzen Klumpen. Diesen warfen sie weg. Dann wuschen sie mein Herz und meinen Leib mit Schnee, bis sie rein waren. Schließlich sagte einer zum anderen, wiege ihn gegen 10 von seinem Volke auf. Er tat so, aber ich wog sie auf. Nun sagte er, wiege ihn gegen 100 von seinem Volke, aber ich wog auch die 100 auf. Zuletzt sagte er, wiege ihn gegen 1000 von seinem Volke auf. Und als ich auch diese aufwog, sagte er, lass ihn, selbst dann, wenn du sein ganzes Volk in die eine Waagschale legst, wird er sie doch aufwiegen. Eine Tradition oder Legende, wenn man will, die aber deutlich zeigen soll, wie Mohammed gereinigt worden sein soll, in Vorbereitung für das Leben, das er im Dienste Allahs als Rasul Allah, als Gesandter Allahs leben und führen soll. Wegen dieses Ereignisses trägt Mohammed auch den Beinamen Mustafa. Sie kennen den Namen sicherlich auch aus sonstigen Namen. Man gibt seinen Sohn auch gern den Namen Mustafa in Anlehnung an Mohammed, genauso wie in Berlin im Augenblick der meist eingetragene Jungenname auf den Standesämtern Mohammed ist. So auch Mustafa in Anlehnung an Mohammed, der Gereinigte. Mustafa, Passivpartizip von Saf, rein. Er ist der Gereinigte. Trotzdem steht dreimal im Koran, dass er Allah um Vergebung seiner Sünden bitten musste. In Sura 33, 38, 40, 55 und 47, 19. Der 12-jährige Jesus im Tempel, der voller Wissbegierde und auch mit viel Wissen und Weisheit mit den Schriftgelehrten und Pharisäern disputiert. Wir kennen seine Geschichte. Als seine Eltern ihn dann doch finden, nachdem sie ein paar Tage gesucht haben, heißt es in Lukas 2, 49, und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Der 12-jährige Mohammed, von dem wird auch eine Tradition weitergegeben, dass der christliche Mönch Bashira bei einer Pause des Karawans, wo Mohammed mit dabei sein konnte, dass der Mönch Bashira gesagt haben soll, er soll den Oberkörper frei machen und hat festgestellt zwischen seinen Schulterblättern das Zeichen des Propheten. Auch hier die Rückberufung darauf, dass die Christen in Mohammed den wahren Propheten Gottes gesehen hätten. Wenn wir zu der Berufung Mohammeds und Jesu kommen, dann ist der Koran ganz eindeutig, dass Mohammed zunächst einmal einer auf der Suche war. Er war keiner, der von Anfang an die Erleuchtung hatte, sondern er war ein Suchender und erst bei der Offenbarung in der Höhle am Berg Hira, wo der Erzengel Gabriel, Jibril, ihm begegnet ist und ihn fast erwürgte, zu Tode erwürgte, ist durch dieses schreckliche, zutiefst furchterregende Ereignis, dass er sein Leben verlieren könnte, ist es zu der Offenbarung gekommen, wo in Sure 96 der Embryo oder der Klumpen gesagt wird, im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes, trag vor im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Den Menschen aus einem Embryo erschaffen hat, trag vor. Dein höchst edelmütiger Herr ist es ja, der den Gebrauch des Schreibrohrs gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Nein, der Mensch ist wirklich aufsässig, dass er sich für selbstherrlich hält. Zu deinem Herrn kehrt alles zurück. Was meinst du wohl von dem, der einem Sklaven wehrt, wenn er das Gebet verrichtet? Meinst du, dass er rechtgeleitet ist oder befiehlt, gottesfürchtig zu sein? Meinst du, dass er für Lüge erklärt und sich abwendet? Udiparet macht gleich drei Versuche, diese drei Sätze zu übersetzen. Ich habe einfach den ersten Versuch übernommen. Weiß er nicht, dass Gott sieht? Nein, wenn er nicht aufhört, werden wir bestimmt am Schopf packen, einem lügnerischen, sündigen Schopf. Mag er dann seine Clique herbeirufen, wir werden die Schergen herbeirufen. Nein, gehorche ihm nicht, wirf dich nieder und nahe dich. Also hier diese Uroffenbarung an Mohammed, die Aufforderung, das weiterzusagen, was er jetzt hört, trag vor oder rezitiere oder lies, und dass er sich niederwerfen soll, Gott unterwerfen soll und sich so Gott nähern als Unterworfene. In Sure 93 heißt es in Gottes Offenbarung an Mohammed, beim Morgen und der Nacht, wenn sie still ist, dein Herr hat dir nicht den Abschied gegeben und hasst dich nicht. Wahrlich, das Jenseits ist besser für dich als das Diesseits, und wahrlich, dein Herr wird dir geben und du wirst zufrieden sein. Er hat dich nicht als Weise gefunden und dir Unterkunft besorgt, und dich abgeirrt gefunden, hat er dich nicht als Weise gefunden und dir Unterkunft besorgt und dich abgeirrt gefunden und recht geleitet und bedürftig gefunden und reich gemacht. Hier wird darauf hingewiesen, dass Mohammed mit 25 Jahren die 14 Jahre ältere Khadija geheiratet hat und so zu Reichtum gekommen ist, auch zur Stellung in der Gesellschaft, dass Gott das für ihn gemacht hat, dem weisen Knaben, der mittellos war, und Gott hat ihm eine Unterkunft und ein Leben und Reichtum gegeben. Wenn wir an die Berufung Jesu denken, dann ist da doch ein großer Unterschied. Jesus geht hinunter, um sich taufen zu lassen von Johannes dem Täufer. Er sagt, es muss er tun, das zu tun, was allem Fleische gebührt, sich in die Buße zu begeben. Und da heißt es in Lukas 3, wenn wir die Lukas-Stelle dazu nehmen, in Vers 22, und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube, und eine Stimme kam aus dem Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Hier wird klar, dass in beiden Fällen das Wohlwollen Gottes den Jesus auf der einen Seite, den Mohammed auf der anderen Seite bekundet werden soll, aber im Falle Jesus heißt es, du bist mein lieber Sohn. Und Jesus soll das an dieser Stelle begreifen, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, an dem Gott sein Wohlgefallen hat und für den er eine besondere Aufgabe hat. Dass das nicht dazu geführt hat, dass Jesus herrschaftlich geworden ist, das liegt in der Art seiner Berufung. Gleich nach seiner Taufe heißt es, und er wurde vom Geist in die Wüste hinausgetrieben und dort 40 Tage vom Teufel versucht. Und worin bestand die Versuchung? Ob er den oberen, den herrschaftlichen Weg nimmt, die Macht an sich nimmt und mit Macht den Willen Gottes durchzusetzen versucht, oder ist er bereit, den unteren Weg, den demütigen Weg, den Weg des Dienens zu gehen, den Menschen die Freiheit zu lassen, ob sie ihm folgen wollen oder nicht. Und davor hatte der Satan Angst, dass Jesus diesen unteren Weg geht. Und hat mit allen Mitteln versucht, ihn dazu zu bringen, dass er den oberen Weg geht, den herrschaftlichen. Er solle nur den Satan anerkennen als Fürsten dieser Welt. Da könnte er alle Reformen durchsetzen, die er wollte. Aber natürlich wusste Jesus, dass das nicht geht. Wenn das Umfeld nicht stimmt, wenn das eine gefallene Welt ist, wo die Sünde regiert, dann kann man auch mit Macht nichts ausrichten. Und darum ist er den Weg, den unteren Weg gegangen. Nehmen wir noch ein Beispiel aus dem Leben des Jesus und des Mohammed, nämlich der Beginn des wirklichen, ja, der Krisenzeit. Wie wird das werden? Wir haben bei Jesus den Einzug nach Jerusalem und parallel dazu bei Mohammed die Hijra, der Auszug aus Medina und den Umzug, also der Auszug aus Mekka und Umzug nach Medina. Es ist interessant, dass in beiden Erzählungen, sowohl beim Einzug nach Jerusalem in der Bibel als auch in der Biografie Mohammeds über den Auszug aus Mekka, es um ein Reittier geht. Und das gibt doch einiges an Aufschluss für die grundsätzlich unterschiedliche Art und Weise, wie Mohammed und Jesus jeweils gedacht haben. Übrigens hat Mohammed 3 Tage lang in einer Höhle gewartet, am Rande von Mekka, bevor er dann wirklich losgezogen ist nach Medina. Er wollte warten, dass niemand ihm nachsetzt und verfolgt und vielleicht auch einholt. Er wusste, die Mekkaner wollten ihn nicht so einfach ziehen lassen, um irgendeine Basis irgendwo anders aufzubauen. Es heißt in der Biografie Mohammeds, Abu Bakr führte das bessere Kamel Mohammed vor, nachdem sie 3 Tage gewartet hatten in der Höhle und er dann die Tiere kommen ließ, damit sie dann losreiten konnten, und sagte, besteige es, ich gebe meine Eltern für dich hin. Mohammed entgegnete, ich reite auf keinem Kamel, das mir nicht gehört. Abu Bakr erwiderte, es gehört dir, du bist mir wie mein Vater und meine Mutter. Mohammed sagte, nein, um wie viel hast du es gekauft? Als Abu Bakr den Preis nannte, sagte er, ich kaufe es um diesen Preis. Und Abu Bakr verkaufte es ihm. Sie stiegen dann auf und Abu Bakr ließ Amir hinter sich sitzen. Er sollte sie auf dem Wege bedienen. Dann reisten sie ab. Yahya Ibn Abbad ibn Abd Allah ibn Zubair hat mir berichtet, heißt es weiter, sein Vater Abad habe ihm erzählt, seine Großmutter Asma, das war die Magd, die in der Höhle ihr Gürtel losgelöst hat, um das Proviant auf dem Kamel aufzubinden. Sie habe gesagt, als Mohammed zusammen mit Abu Bakr abreiste, nahm jener, also Mohammed, all sein Geld mit. 5.000 oder 6.000 Dirham. Das scheint Vermögen. Da kam mein Großvater Abu Kuhafa, der blind war, und sagte, ich glaube, er hat euch um seine Person und um sein Gut gebracht. Ich erwiderte, keineswegs, mein Großvater. Er hat viel Gut zurückgelassen. Ich nahm dann Steine und legte sie in eine Vertiefung im Haus, in welche er sein Geld zu legen pflegte, deckte sie mit einem Tuch zu, ergriff seine Hand und sagte, lege einmal deine Hand auf dieses Geld. Und er tat es und sagte, nun hat es keine Not, wenn er euch so viel Geld zurückgelassen hat. So hat er wohlgetan, das genügt euch. Aber bei Allah, er hat uns gar nichts zurückgelassen. Ich sagte es nur, um den Alten zu beruhigen. Hier sehen wir, dass ein anderes Ehrenverständnis da ist. Mohammed musste auf seinem Tier reiten und er musste als Reicher nach Medina kommen, als einer, der die Leute aushalten kann, der das Geld austeilen kann, der für sich selbst dasteht. Was für ein krasser Unterschied, wo Jesus seinen Jüngern sagt, geht in das Dorf und ihr werdet eine Eselin und das Fohlen einer Eselin finden, angebunden, bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch fragt, was ihr tut, dann sagt einfach, der Herr hat ihren nötig. Aber ihm gehört das nicht. Seinen Jüngern, denen, die Jünger werden wollten, sagte er, überlegt es euch gut. Der Menschensohn hat nicht einmal, wo er sein hinlege. Die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel haben ihre Nester. Aber ihr habt nicht einmal einen Platz, wo ich mein Haupt hinlege. Ich bin vollkommen mittellos. Wenn er mir nachfolgt, dann nicht deswegen, dass er es zu Reichtum und Ehre bringt. Im Umgang mit Muslimen muss man wissen, dass die Ehre eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und wir können große Fehler machen, wenn wir davon ausgehen, dass Muslime in diesem Punkt so denken wie wir. Ich empfehle Ihnen das Buch von Nejla Kelek, Himmelsreise, meine Himmelsreise, wo sie auch einen Abschnitt drin hat über das Ehreverständnis der Muslime. Unter anderem sagt sie, was die Ehre betrifft, das ist etwas, was ein Muslim nur verlieren kann. Das hat man als Status und man kann das nur verlieren. Wir haben die Vorstellung, man kann sich Ehre verdienen, durch eine gute Gesinnung, durch eine gute Haltung, durch ehrenwertes Leben. Aber die Ehre ist etwas, was man hat. Und der Mohammed, der konnte diese Ehre nicht aufs Spiel setzen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt in der Biografie beider Gestalten ist, wie sie zum Ziel kommen, zu dem jeweils selbst gesteckten Ziel. Mohammed braucht den Schutz der Familie. Am Anfang ist es seine Sippe, nachher ist es dieser Beduinenstamm, später ist es dann seine erste Ehefrau Khadija und ihre wirtschaftliche Stellung, dann ist es die weitere Verwandtschaft, die ihn beschützt vor den Mekkanern, dann später, als es zum Auszug aus Mekka kommt, sind es die Ansar al-Nabi, die Gefährten des Propheten, die mitmachen, den neuen Gottesstaat, wenn man so will, zu gründen, die Medinenser. Und schon zu Lebzeiten verstand er sich als den großen Anführer, der die Menschen um sich geschart hat zu einer politischen und gesellschaftlichen Macht. Und darum ist auch die Genealogie von enormer Bedeutung im Kalifatenstreit gewesen, wo die Schiiten darauf bestanden haben, dass der Kalif, der Stellvertreter Mohammeds auf Erden, der Nachfolger Mohammeds, der müsse zumindest aus der Familie Mohammeds kommen, wenn er auch keine männliche Nachkommen hinterlassen hat. Jesus kommt ganz alleine ins Ziel. Er nimmt zwar Leute mit auf den Weg, aber begrenzt die Zahl. Es ist interessant, dass er aus den Hunderten und Tausenden, die manchmal ihn umscharrt haben, wenn wir an die wunderbare Brotvermehrung denken etwa, wo 5000 Männer auf einmal da sind und Frauen und Kinder gar nicht gezählt, dass er nur 12 zu Aposteln erwählt. Es kommt nicht darauf an, eine große Schar, eine politische, gesellschaftliche Macht zu bilden, denn er muss seinen Weg alleine gehen. Den Weg im Gehorsam Gott gegenüber, den Weg bis zum Kreuz, wie es im Hymnus Philipper 2 heißt. Die Jünger, die er erwählt, sind nicht einflussreiche Leute. Fischer, ein Zöllner, ein Zelot, allesamt Menschen, die keinen Namen haben. Überhaupt wissen wir nur von einem Menschen von edler Geburt aus dem Neuen Testament, der kurz nach dem Leben Jesu in der Gemeinde war, und zwar ist das Manaen, einer, der in Antiochia Amorontes, Antakya heute in der Türkei, in der Grenze zu Syrien, dass dieser Manaen, der ist mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden, heißt es in der Apostelgeschichte 13. Vers 1. Aber nur einer unter allen, die genannt werden, einer von edler Geburt. Der Weg Jesu ist ein Weg in Demut, der untere Weg. Und darum auch die Geschichte von der Fußwaschung und die Rede davon, wer unter euch der Größte sein will, der muss der Diener aller sein. Bei Jesus war sogar die Familie gegen seinen Plan. Sie haben versucht, ihn von seinem Wirken abzubringen. Dass später, nach seiner Auferstehung, 2 Brüder in verantwortungsvolle Rollen hineingewachsen sind, Jakobus und Judas, das steht auf einem anderen Blatt. Vermutlich würden sie von der Urgemeinde dazu genötigt, weil sie wissen wollten, wie das mit Jesus war, als er jung war, und die hatten ja Erfahrungen aus erster Hand, aber sie haben keine Rolle gespielt. Und die Genealogien sterben aus, bis auf irgendwelche abenteuerliche Fantasiegeschichten von Dan Brown. In unserer Zeit gibt es überhaupt keinen Gedanke daran, dass Jesus Nachkommen haben könnte und dass die eine Rolle spielen würden. Heute in der islamischen Welt, wenn einer einen schwarzen Turban trägt, dann ist das ein Zeichen, ich gehöre zum Stamm Mohammeds. Das ist ein ganz besonderes Vorrecht. Selbst die Ayatollahs im Iran haben die allermeisten weiße Turbane. Als Zeichen, wir wären niemals berechtigt, Kalif zu werden. Und wenn sie al-Baghdadi Bilder von ihm anschauen, dann trägt er einen schwarzen Turban. Er behauptet sein Recht aufgrund seiner Abstammung. Jesus bleibt ehelos, um zu dienen, um frei zu sein, als er in den Tod für uns geht. Mohammed hatte 13 Frauen und noch Sklavinnen dazu, und trotzdem keinen Sohn. Der zweite große Abschnitt, Selbstanspruch und Selbstverständnis. Mohammed hat immer ganz klar gesagt, er ist nur ein Mensch. Jesus trat auf mit der Rede von Gott als seinem Vater. Mohammed betont die Größe und die Ferne Gottes. Ein Gott, von dem man nichts Genaues wissen kann. Immer wieder heißt es im Koran, wenn man nicht genau wissen soll, wie man das verstehen kann, dann heißt es, Gott allein weiß es oder Allah allein weiß es oder Allah weiß es besser. Er ist ganz weit entfernt, wir können uns ihm nicht nahen. Um nur einen Zugang zum Selbstverständnis Jesu zu wählen, nehme ich die Ich Bin-Worte aus dem Johannesevangelium. Die Grundlage für das Verständnis der Ich Bin-Worte steht in Johannes 8, Vers 58, wo es heißt, bevor Abraham war, bin ich. Und alle Ich Bin-Worte können in Bezug gesetzt werden zu dem Namen Gottes in 2. Mose 3, 14, wo der Name Gottes Yahweh erklärt wird, Ehyeh Asher Ehyeh, ich werde sein, der ich sein werde, die völlige Freiheit Gottes in seinem Sein zu sein, wie er will. Aber er ist. Und Jesus sagt, ich bin. Und stellt sich in das Feld Gottes hinein. Bevor Abraham war, bin ich. Das ist ein Rückgriff auf den Prolog des Johannesevangeliums, wo es um den Logos geht. Ich kann das alles nicht ausführen heute Abend. Ich lese nur die Ich Bin-Worte kurz vor. Und wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie das von meinem Blog runterladen oder dort anschauen unter pcm.murdochs.eu. Erstens, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Zweitens, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Drittens, ich bin das Licht der Welt, wer mir folgt, ist nicht in Finsternis. Viertens, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt. Fünftens, ich bin die Tür zu den Schafen. Das ist ein Bild, das wir meistens nicht verstehen. Abends, als die Schafe zusammengetrieben wurden auf der Weide, wurden sie in ein Pferch reingetrieben, das meistens aus Dorngestrupp zusammengestellt wurde, einfach eine Umfriedung. Und der Hirte, der hat sich in die Tür reingelegt, in die Öffnung. Dass die Schafe nicht rausgehen und kein Fremder rein kann. Ich bin die Tür zu den Schafen. Sechstens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben zum Vater kommt. Man nur durch mich. Und das siebte, ich bin Wort, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Es gibt eine ganze Reihe von verwandten Stellen, 3 Seiten lang können Sie das gerne als Bibelstudium sich vorknüpfen von der Webseite aus. Der Selbstanspruch Jesu ist überdeutlich. Er spricht von sich als dem Menschensohn in Anlehnung an das Danielbuch, diese apokalyptische Gestalt, der Menschensohn, der auf den Wolken des Himmels kommt, um zu herrschen und zu regieren, dem Gott alle Macht gegeben hat, Menschensohn nach dem Ezechielbuch, er ist Sohn Gottes, er ist Messias, er ist Herr der Kyrios. Der große englische Literat und Apologet C.S. Lewis hat einmal gesagt, Jesus sagt entweder die Wahrheit von sich oder ist der aufgeblasenste, größte Scharlatan und Betrüger, den es je gegeben hat. Entweder stimmt es, was er sagt, oder du kannst ihn vergessen. Und er ist zu der Gewissheit gekommen, als einer, der in den ersten Jahrzehnten seines Lebens sich überhaupt nicht um Gott geschert hat, dass man das ernst nehmen muss. Das Lexikon des Islam hält fest, wenn die Botschaft Mohammeds oder die Antwort des Korans derjenigen der früheren Propheten ähnlich ist, so ist dies ein Beweis, dass auch Mohammed ein Prophet ist wie sie. Also, er gibt die Botschaft anderer weiter, also muss er in deren Schule stehen. Die Polytheisten erwidern, dass er nur ein gewöhnlicher Mensch ist, der keine besondere Auszeichnung von Seiten Gottes hat und keine Reichtümer und keine mächtige Stellung in der Gesellschaft. Die Antwort auf diese Einwände lautet, ich sage euch nicht, ich hätte die Vorratskammern Gottes und ich kenne auch nicht das Unsichtbare und ich sage euch nicht, ich sei ein Engel, ich folge nur dem, was mir offenbart wird. Sure 6, 50, 11, 12 und 25, 10. Im Blick auf die Sünde heißt es in Lukas 22, Vers 37, denn ich sage euch, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht, er ist zu den Übeltätern gerechnet worden, denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden, also war er nicht ein Übeltäter an sich, sondern er wurde dafür gehalten und Hebräer 4, wieder einmal der Predigtext vom letzten Sonntag. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Und weil er ohne Sünde war, konnte er sein Leben als Sühneopfer für uns geben. Das genügt für die Sünden aller Menschen. Das Letzte, die Wahrnehmung der Jünger und der Gegner. Wir haben schon ein bisschen gehört, wie die Gegner auf Mohammed reagiert haben zu seinen Lebzeiten. Er hat ihnen die Mäuler gestopft, indem er es doch zu sehr viel Reichtum gebracht hat und sehr viel Macht. In Jesaja 53, Vers 2, ein Wort, das auf Jesus vorausweist, heißt es, er schoss auf vor ihm wie ein Reis. Und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreiche hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Und das wird bestätigt in der ganzen Kreuzigungsgeschichte, wie die Menschen Jesus bespottet haben, verhöhnt, geschlagen, bespien, wie sie ihn lächerlich gemacht haben, ihm zugerufen haben, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du anderen helfen konntest, dann helfe doch dir selbst. Und doch wird er von den Seinen als den Messias, als den Gesalbten Gottes, den Christus gesehen, als den Menschensohn, als Sohn Gottes, Retter, Heiland, Erlöser, Herr und ewiger Logos. Es sei nicht Gottes Wort, sondern Menschenwort, was man Mohammed da vorträgt, haben seine Gegner behauptet. Die Predigt des neuen Propheten und seine beunruhigende Appelle gefielen den Mekkanern nicht, denn er wandte sich gegen die traditionelle Religion der Stadt und des ganzen Landes und bedrohte direkt den polytheistischen Kult, der sich um ihr Heiligtum, die Kaaba, konzentrierte und ihnen reiche Erträge einbrachte. Die neue Botschaft begünstigte die unteren Schichten der Gesellschaft und stellte somit subversiv die bestehende soziale Ordnung in Frage. Die Mekkaner forderten Mohammed auf, von seiner Predigt abzulassen. Sie führten mit ihm heftige Auseinandersetzungen, bestritten seine Berechtigung zu solchen Verkündigungen und verneinten die Echtheit seiner göttlichen Sendung. Wenn er die Offenbarung im Schlaf und in schüttelnden Trancen bekommen habe, so als sei er nur ein gemeiner Wahrsager, ein unter dem Einfluss seiner Dämonen stehender Dichter, ein Zauberer, ein Besessener. Ja, er sei sogar ein Werkzeug des Teufels, so Vorwürfe seiner Gegner. Mohammed hat viel Widerwind gehabt, aber er hat sich im Laufe seines Lebens mit Macht durchsetzen können, politisch und militärisch, und hat die Mäuler seiner Lästerer gestopft. Eine Dichterin, die ein Spottlied auf ihn gedichtet hat, hat er summarisch exekutieren lassen. Er hat für seine eigene Ehre gekämpft und seine eigene Ehre durchgesetzt. Für seine Nachfolger ist Mohammed das Vorbild für die Menschen schlechthin. Das ganze Gebilde der Sunna und der Hadith, der Tradition von Mohammed, die zeichnen uns ein Bild von dem Vorbild für alle Menschen. Wenn Sie im Fernsehen oder auch bei uns auf den Straßen Muslime sehen, die die Oberlippe rasiert haben, aber sonst einen Vollbart, und Hosen, die bloß bis zum Knöchel gehen, dann können Sie 100% sicher sein, das sind Menschen, die nach dem Vorbild Mohammeds ihr Leben gestalten wollen, bis in diese Einzelheiten hinein. Wie er seine Barttracht getragen hat und wie er seine Hosen getragen hat. Und es betrifft alle anderen Dinge des Lebens und die Wissenschaft des islamischen Rechts ist im Grunde damit befasst, die Botschaft des Koran und die Berichte aus den Traditionen des Islam so zusammenzubringen, dass ein Mensch eine verlässliche Auskunft haben kann in allen Fragen des Lebens, wie er sich zu verhalten hat. Und dabei nahm man in erster Linie die äußeren Dinge des Lebens Mohammeds nach. Ich hoffe, dass bei uns Christen, die wir ja von den Äußerlichkeiten Jesu wenig wissen, ich kenne keinen Christen, der ein Unterhemd trägt, das an einem Stück gewoben ist, ohne Saum, nur weil Jesus so eins gehabt hat. Aber ich hoffe, dass wir als Christen uns an der Botschaft Jesu orientieren, an dem, was er gelehrt hat und was er getan hat. Die Botschaft der Barmherzigkeit, die nicht die eigene Ehre sucht, sondern in Liebe dient. Fazit: nicht über Mohammed mit Muslimen reden, sondern begeistert von Jesus erzählen, was er getan hat, was er gelehrt hat, wer er war und wer er ist als Auferstandener, der in unserem Leben präsent ist durch den Heiligen Geist, den er uns sendet, was er tat und was er tut. Es gibt nichts Wichtigeres für Muslime zu erfahren, als das, was Jesus heute im Leben der Menschen vollbringen kann und vollbringt. Muslime wissen, dass Jesus ein Wundertäter war. Der Koran ist voll von Beispielen, von Wundern, die Jesus getan hat. Und auch heute sind sie offen dafür. Viele Muslime beten zu Isa und bitten um Heilung, weil sie im Koran lesen, dass er zu Lebzeiten geheilt hat, und sie hoffen, so im Sinne der Heiligenverehrung, es gibt viel Heiligenverehrung im Volksislam, dass Jesus vielleicht in ihrem Leben auch ein Wunder tun kann. Erzählen Sie Muslimen von den Wundern, die Gott in ihrem Leben getan hat. Angefangen davon, wie er ihnen ein neues Leben gegeben hat, ihre Schuld vergeben hat und sie neu geboren hat, zu einem neuen Leben, das von oben kommt. Wir falten die Hände zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Beispiel, das du uns gegeben hast. Und wir bitten dich, hilf uns immer wieder von Neuem, Kraft aus deinem Beispiel zu schöpfen, dass unser Leben ein Leben wird in deinem Sinne. Ein Leben, das deine Prinzipien und deine Werte und deinen Willen verkörpert. Schenk uns die Kraft dazu, dass wir uns nach dir ausrichten und nicht nach unserem eigenen Willen. Lehre uns beten, wie du gebetet hast, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir danken dir, dass dein Zeugnis auch heute noch lebendig ist. Lass es in uns lebendig werden. In Jesu Namen. Amen.